Sagenhafter Odenwald, der RNZ-Podcast über Sagen aus unserer Region.
Mein Name ist Noemi Girgler und gemeinsam mit Larissa Anton begebe ich mich wieder auf die Spuren regionaler Sagen und Legenden.
Wir wollen herausfinden, was sich hinter den Geschichten wirklich versteckt.
In unserer ersten Folge befassen wir uns mit einem der bekanntesten Heidelberger, und zwar mit dem Perkeo. Eigentlich kennt jedes Kind in Heidelberg den Perkeo, der in nur einer Nacht das ganze große Fass ausgetrunken haben soll. Wir werden es aber unter ein bisschen anderen Aspekten betrachten, und zwar beleuchten wir wirklich die historische Figur des Perkeo, der vor 300 Jahren hier auf dem Schloss gelebt hat. Und wir haben als Expertin Frau Professor Gudrun Rappold dabei, die uns ein bisschen was über den Kleinwuchs allgemein erzählen wird.
Perkeo. Vor rund 300 Jahren lebte auf dem Heidelberger Schloss der Zwerg Perkeo. Diesen bis heute bekannten Namen hatte er wegen einer ihm eigenen Redensart erhalten. Wurde er nämlich gefragt, ob er noch ein Glas Wein trinken wolle, antwortete der gebürtige Tiroler auf Italienisch, perché no, warum nicht? Wein sei seit Kindesbein das einzige Getränk gewesen, das er zu sich genommen habe. Angeblich soll er an einem Tag 20 bis 30 Liter davon getrunken haben. Kurfürst Karl Philipp fand Gefallen an dem Kleinwüchsigen, der voller Lebensfreude zu Späßen stets aufgelegt und reich an Intelligenz war. Er verlieh ihm den Titel Lustiger Rat und Perkeo durfte alle bei Hofe mit Du anreden. Es hieß sogar, der Kurfürst habe ihm mehr Vertrauen geschenkt als seinem Beichtvater. So ernannte er Perkeo zum Kellermeister und Hüter des großen Fasses. Der kleine Tiroler erhielt eine Uniform und einen gewaltigen Schlüssel, den er anstelle eines Degens trug. Man erzählt sich, dass Perkeo schon morgens zum großen Fass ging, um dieses auszutrinken. Auch geht die Legende, dass er hierfür nur einen einzigen Zug brauchte. Irgendwann wurde Perkeo erstmals ernstlich krank. Sein Arzt riet ihm dringlich vom Weingenuss ab und empfahl ihm, stattdessen Wasser zu trinken. Trotz großer Skepsis und Furcht nahm Perkeo den Rat an und verstarb bereits am nächsten Tag.
Ich freue mich sehr, dass wir bei unserer heutigen Podcast-Folge Frau Professor Gudrun Rappold zu Gast haben. Sie ist Humangenetikerin hier in Heidelberg und wird uns später ein bisschen detaillierter über Perkeo und den Kleinwuchs berichten und wie sich das Ganze möglicherweise von vor 300 Jahren bis heute verändert hat. Natürlich ist auch Larissa Anton wieder mit dabei, die uns jetzt erst einmal helfen wird, die ganze Sage einzuordnen, denn dass der Perkeo eine historische Gestalt war, ist schließlich verbürgt. Wer war er eigentlich und wo kam er her?
Er wurde um 1702 in Salurn geboren, das ist in Südtirol. Es gibt allerdings schon zwei verschiedene Quellen, wie sein eigentlicher Name gewesen sein soll, denn Perkeo war ja so gewissermaßen sein Künstlername. Er soll entweder Clemens Pankert oder nach anderen Quellen Giovanni Clementi geheißen haben. Sein Spitzname war allerdings in Heidelberg dann auch das Clementel. Also irgendwas mit Clemens muss in seinem Namen dann wirklich auch vorgekommen sein.
Und wie kam er von Tirol nach Heidelberg aufs Schloss? So ganz um die Ecke ist es ja jetzt auch nicht.
Nein, das war vielleicht ein bisschen ein glücklicher Zufall, für wen auch immer. Er war Knopfmacher und im Alter von etwa 16 Jahren hatte er dann Karl Philipp, den späteren Kurfürsten, kennengelernt, der damals aber noch Statthalter in Südtirol war und erst durch den Tod seines Bruders dann von heute auf morgen dann Kurfürst wurde und nach Heidelberg zurückzog. Und er hatte diesen Perkeo da schon so lieb gewonnen, weil der Kurfürst selber auch gern gesoffen hat und der Perkeo ihn nach der Legende ja bei einem Trinkwettbewerb unter den Tisch getrunken hat. Da wollte er dann den Perkeo nicht mehr missen, weil er eben auch sehr schlagfertig, witzig war und ihn immer zum Lachen gebracht hat.
Und wir haben es gerade in der Sage ja schon mal gehört, er wurde zum lustigen Rat ernannt. Was ist denn ein lustiger Rat? Was soll das denn gewesen sein?
Das war halt ein bisschen vornehmerer Ausdruck für einen Hofnarren. Aber tatsächlich war er nicht nur Hofnarr und dann noch später Hüter des großen Fasses von Heidelberg, für das er dann symbolisch einen riesigen Kellerschlüssel bekam, eben für die Weinkeller. Er war auch wirklich ein Vertrauter und Ratgeber des Fürsten. Er durfte sogar den Fürsten mit Du anreden, wie auch jeden anderen bei Hofe. Und es heißt, dass er dem Perkeo mehr vertraut hat als seinem eigenen Beichtvater.
Obwohl der Perkeo sich ja auch die eine oder andere Unverschämtheit rausgenommen hat, oder?
Ja, aber da musste man ihm auch richtig kommen. Also, wie gesagt, er war vielleicht 1,10 Meter, 1,20 Meter groß. Und der Fürst fand es witzig, zu ihm zu sagen, ach Perkeo, küss mich doch ins Gesicht, ohne dich zu recken. Daraufhin Perkeo ganz gnadenlos, dann küsst mich woanders hin, ohne euch zu bücken.
Ja, das sind klare Worte, aber er konnte sich das ja rausnehmen. Er hat ja letztendlich die absolute Narrenfreiheit genossen. Kommt das Wort Narrenfreiheit wirklich daher, vom Hofnarren?
Das soll schon im Mittelalter so gewesen sein, dass die sich einfach mehr Freiheiten und Frechheiten rausnehmen durften, weil dann alles irgendwie doch als Scherz belacht wurde und nicht als gezielte Beleidigung gegen den Herrn.
Du hast gerade ja schon angesprochen, er soll so um 1,10 Meter herum groß gewesen sein, aber auch da schwanken die Quellen ja ein bisschen. Allerdings die Holzfigur, die am großen Fass in Heidelberg steht, die soll originalgetreu nachempfunden sein. Wer also wissen möchte, wie groß der Perkeo tatsächlich war, der sollte vielleicht einfach mal hingehen und nachmessen. Gut, aber mit 1,10 Meter, wenn wir davon ausgehen, dass es damals und auch heute als kleinwüchsig gilt, dann sollten wir vielleicht auch mal definieren, was ist eigentlich Kleinwuchs? Ab wann gilt oder galt man als kleinwüchsig? Und hat sich daran in den letzten 300 Jahren vielleicht auch etwas verändert?
Ja, also als kleinwüchsig zählen immer die drei kleinsten von einer Population von 100 Personen. Das bedeutet also, dass in jedem Land die Größe der Kleinwüchsigen ja eine andere ist. Zum Beispiel die Kleinwüchsigen hier bei uns würden vielleicht in Nepal oder in Japan als normalwüchsig gelten. Kommt natürlich aber auch immer drauf an, es ist natürlich eine Spanne von Kleinwuchs, die geht ja von wenigen Zentimeter. Der kleinste Mann war ja nur 50 Zentimeter groß, bis dann ein Bereich von 1,50 Meter wird als kleinwüchsig bezeichnet. Aber wie gesagt, hängt von der jeweiligen Population ab. Und wenn man jetzt zurückgeht, vor 300 Jahren waren die Menschen ja insgesamt etwas kleiner, ungefähr 10 Zentimeter kleiner. Und wenn man dann wiederum guckt, wie könnte es denn in Südtirol, wo der Perkeo herstammt, gewesen sein, da sind die Menschen heute ungefähr, also die Männer ungefähr 1,76 Meter im statistischen Mittel groß und da war er dann doch sehr beträchtlich kleiner.
Nun gibt es ja auch ganz verschiedene Arten von Kleinwuchs. Lässt sich irgendwie eingrenzen, welche Art davon auf den Perkeo zugetroffen hat?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil es sind ja nur zwei gemalte Bilder überliefert. Man kann eigentlich keine wirklichen Rückschlüsse ziehen. Das wäre heute natürlich ganz anders. Und auch wenn man Knochen von ihm hätte, also Knochenzellen oder auch Haare, könnte man das natürlich sehr genau festlegen durch eine Sequenzanalyse.
Ja, und genau damit haben wir das Problem schon benannt. Soweit ich weiß, weiß niemand, wo der Perkeo begraben liegt.
Nein, das ist wirklich ein Geheimnis.
Ja, das werden wir auch nicht mehr herausfinden, glaube ich. Aber wenn wir schon bei seinem Grab sind, dann geht ja die Legende, dass er so und so viel Wein trinken konnte und dann allerdings an einem Glas Wasser gestorben ist. Ist das realistisch oder vollkommen im Reich der Sagen und Legenden zu verorten?
Ja, ich habe ja, als ich die Sage verfilmt habe mit dem Perkeo, auch ein bisschen recherchiert und da kam die Deutung, dass er wohl an Ruhr gestorben ist, durch verunreinigtes Wasser. Allerdings sagt die Sage in dem Fall ja auch, dass er vorher schon krank war und es dann vielleicht einfach ein Zufall war, dass ihm dann dieses letzte Glas unreines Wasser dann den Rest gegeben hat und er daran gestorben ist. Aber jeder, der ihn halt als Trinker kannte, dachte, ja, der hat einfach das Wasser nicht verkraftet.
Aber wenn wir jetzt darüber reden, dass er von Kindesbeinen an, wie es in der Sage nun mal heißt, immer nur Wein zu sich genommen hat, hat das dann irgendeinen realen Hintergrund? Ich meine, der Kerl, der muss ja dauerhaft im Rausch gewesen sein.
Na, der Wein war damals ja nicht so hochprozentig mit Alkohol wie heute. Das Wasser war oft verunreinigt und auch die Forschung kannte ja noch nicht unbedingt, dass im Wasser Bakterien oder Keime drin sein können. Man hat irgendwie aber auch schon in der Antike festgestellt, dass mit Wein verdünntes Wasser einfach bekömmlicher ist und man davon nicht so krank wird, dass irgendwie der Alkohol Keime tötet. Das hat man damals natürlich nicht gewusst. Man hat aber die Wirkung festgestellt und das dann für sich eben genutzt. Allerdings, was den Perkeo anging, wurde damals insgesamt wohl gerne Wein getrunken und man war ja dann auch nicht so schnell betrunken, wenn der Wein halt nicht so hochprozentig war. Aber eine Quelle sagt eben aus, er war sogar verpflichtet, seinem Ruf gemäß dann so und so viel Wein am Tag zu trinken und wenn nicht, dann wäre er geschlagen oder ausgepeitscht worden.
Ja gut, aber 20 bis 30 Liter, das ist ja schon ein starkes Stück. Also ich meine, nicht mal 20 bis 30 Liter Wasser trinkt man ja in aller Regel am Tag. So ganz gesund ist es ja auch nicht. Kann da vielleicht irgendeine Stoffwechselerkrankung zugrunde gelegen haben, dass er so viel getrunken hat? Oder vielleicht, dass er den Alkohol auch gar nicht so absorbiert hat?
Also das ist mir jetzt eigentlich nicht bekannt, was da die Ursache dafür gewesen sein soll. Ich frage mich auch, inwiefern das in den Bereich der Legende gehört und ob das wirklich so in dieser Form auch tatsächlich überliefert wurde.
Ja, der Kurfürst soll schon ein ziemlicher Trinker gewesen sein. Und dass er sich dann einen Trinkkumpan, der noch dazu halt ein besonderes Äußeres hatte und exotisch war und witzig war, dann geholt hat, der auch gerne mitgetrunken hat. Also das, denke ich, war schon die Wirklichkeit. Aber dadurch, dass er halt so sagenhaft viel vertragen konnte, wurde das dann halt legendär.
Der Perkeo soll ja auch gar nicht so alt geworden sein. Also der Homepage unseres Schlosses ist zu entnehmen, dass er bereits 1735 verstorben ist, mit ungefähr 33 Jahren. Kann es sein, dass ihm dieser ganze Konsum wirklich noch auf die Leber gegangen ist? Oder könnte vielleicht auch eine andere Vorerkrankung eine Rolle gespielt haben?
Also ich glaube, man kann so generell bei Kleinwüchsigen nicht sagen, dass die eine verkürzte Lebenserwartung haben. Aber wie gesagt, Kleinwüchsigkeit ist ein sehr heterogene, sehr unterschiedliche Formen können da vorkommen, vom proportionierten zu nicht proportionierten Kleinwuchs könnten vorkommen und es gibt natürlich auch eine große Grauzone in den Normalbereich hinein. Es gibt neuere Untersuchungen, die sagen, dass Kleinwüchsige eine etwas niedrigere Wahrscheinlichkeit zum Beispiel haben, Tumorerkrankungen zu bekommen. Und es gibt auch Kleinwuchsformen, die dann wiederum zu Knochen einer Veränderung führen, zu Skelett einer Veränderung führen. Und je nach Schweregrad könnte dies natürlich auch dann zu einer unterschiedlich hohen Lebenserwartung führen. Es gibt auch die Möglichkeit oder die Theorie, auch bei Diabetes könnte es sein, dass die Menschen mehr trinken. Aber das hat wiederum auch mit Kleinwüchsigkeit nichts zu tun dann.
Aber es könnte beispielsweise sein, wenn wir von dieser Literanzahl ausgehen, die ja nun mal unglaublich hoch ist, dass vielleicht eine Form der Diabetes dahinter gesteckt hat. Also, dass er einfach unheimlich viel Flüssigkeitsaufnahme betreiben musste, weil sein Körper danach verlangt hat.
Ja, hier betreten wir auch wiederum den Raum der Legende. Spekulieren kann man natürlich viel, ob es dann tatsächlich so gewesen ist. Es ist eigentlich schade, dass das Grab nicht bekannt ist und man da nicht genau recherchieren kann, weil es ist heute wirklich möglich, eine genetische Ursache von Kleinwüchsigkeit ganz klar zu belegen.
Wenn Sie jetzt sagen, die genetische Ursache klar zu belegen, könnte auch was anderes dahinter gesteckt haben? Also gerade wenn er sagt, von Kindesbeinen an so viel getrunken und dann war das wahrscheinlich in der Familie jetzt auch relativ gang und gäbe. Ich habe bei meiner Recherche jetzt auch gefunden, dass Kleinwuchs manchmal im Zusammenhang mit Alkohol in der Schwangerschaft stehen kann. Kann das beim Pekeo sein oder gehen wir da wirklich von einer genetischen Ursache aus?
Das kommt darauf an, also kann man so nicht sagen. Es gibt den familiären Kleinwuchs oder die Kleinwüchsigkeit, die durch Mutationen in Genen hervorgerufen wurden. Und wie Sie gerade sagten, ist natürlich auch so, bei Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft können die Kinder, die geborenen Kinder, dann kleiner sein, also kleinwüchsig auch sein. Die haben dann auch niedrigeres Gewicht, haben kleinere Gehirne und sind ja oft mental retardiert. Es werden jedes Jahr ein paar tausend Kinder mit dem fetalen Alkoholsyndrom geboren. Das war bei Pekeo aber sicher nicht der Fall. Mit so viel Esprit und Witz, wie er beschrieben wurde, kann man davon sicher nicht ausgehen, dass er so ein Syndrom dann hatte.
Also haben wir es wahrscheinlich wirklich eher mit einer spontanen Mutation zu tun.
Würde ich annehmen, ja.
Manche Forscher vermuten ja, dass beim Pekeo eine sogenannte Pseudoachondroplasie zugrunde gelegen hat. Das ist ja jetzt schon eine sehr spezifische Aussage. Was halten Sie von der Theorie?
Eine Pseudoachondroplasie ist auch eine Kleinwuchs- und da würde jetzt so die Größe ungefähr passen und auch die Tatsache, dass er ja keinen proportionierten Kleinwuchs hatte. Das heißt, der Rumpf war relativ normal groß und die Beine und die Arme waren etwas verkürzt. Also das könnte passen, aber ist rein spekulativ.
Ich könnte mir ja vorstellen, dass er irgendwo beim großen Fass beerdigt ist. Also einen angemesseneren Begräbnisplatz kann ich mir nicht vorstellen.
Ah, ja.
Gut, aber ich glaube, dann hätten wir ihn wirklich schon gefunden. Wir müssen also weiter darüber spekulieren, wo er begraben worden sein könnte. Aber er ist ja bis heute unvergessen und irgendwie in Heidelberg auch nach wie vor sehr lebendig. Was ist denn so sein Erbe hier in der Gegend? Was verkörpert der Pekeo bis heute?
Ja, er war vor allem bei den sauflustigen Studenten von Heidelberg so eine Art Maskottchen. Es gibt ja auch ein Lokal, das Pekeo heißt. Und viele Dinge in Heidelberg oder auch anderweitig wurden Pekeo genannt. Ich habe jetzt mal recherchiert. Es gab eine Fähre, eine Neckarfähre, eine Kamera und eine Schreibmaschine, die alle Pekeo hießen. Und natürlich durch dieses Trinklied von Scheffel ist er natürlich dann auch in die Geschichte eingegangen.
Also können wir sagen, dass wir heute, was die Weinkultur bei uns in der Region anbelangt, immer noch ganz stark Pekeo geprägt sind?
Ja. Und es war, wenn ich kurz von meinen Filmarbeiten abschließend noch was eine Anekdote erzählen kann. Es hatte ja tatsächlich in Heidelberg sich ein kleinwüchsiger Darsteller für Pekeo gefunden. Und wir hatten eine Drehgenehmigung am Fass. Aber erst ab 18 Uhr, weil dann die Besucher eben weg waren. Aber wir waren eben schon vorher da. Und die Leute, die haben sich fast totgedrängt und wollten Fotos mit dem Schauspieler im Pekeo-Kostüm machen, also vor allem asiatische Touristen, und haben ihm dann Dollar und Euro und was weiß ich nicht alles in die Taschen gestopft, dass sie mit dem Pekeo ein Bild machen konnten. Also er ist wirklich so das Aushängeschild eigentlich dieses ganzen Schlosses und vor allem des Bereichs um das Fass. Also es war schon sehr lustig, wie alle sich um Pekeo fast geprügelt haben, dass sie mit aufs Foto kommen.
Ja, und letztlich wacht er ja bis heute über das große Fass in seiner lebensgroßen Statue direkt daneben. Und für die, die es nicht kennen, nebendran ist auch noch ein kleines Kästchen, an dem man ziehen kann.
Die Uhr.
Und damit haben wir bis heute in Heidelberg noch den Witz und Esprit des Pekeo erhalten. Denn die Uhr, die hat er auch selbst gemacht. Auch in unserer nächsten Folge bleiben wir noch ein bisschen in Heidelberg. Allerdings kommen wir von einer bekannten Sage zu einer ganz unbekannten Sage. Und auch ich muss zugeben, dass ich vor der Recherche für diese Staffel noch nichts von den Engelsköpfchen am Ruprechtsbau gehört hatte und auch nicht wusste, welche Sage dahinter steckt. Wer ebenfalls noch nichts davon gehört hat, der kann sich schon auf die nächste Folge freuen.